Hallo, heute ist der 17. November 2022 und in der Heise Show sprechen wir jetzt über die Krise in der IT-Branche mit lauter Kündigungen, fallenden Aktienkursen und besprechen, ob es eine Krise ist oder eine Marktkorrektur oder wie auch immer. Das kommt gleich, aber vorher unser Sponsor.
In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wie immer in den letzten 3 Jahren aus dem Homeoffice des Newsrooms von Heise Online. Und heute in der Heise Show habe ich mit mir hier Eva-Maria Weiß, auch aus Hannover von Heise Online.
Auch im Homeoffice.
Und genau, aus fast am nördlichen Polarkreis haben wir gerade besprochen. Tief in der Nacht, Daniel Sokolow, unser Nordamerika-Korrespondent. Bei dir ist es 4 Uhr morgens.
Morgens, grüß euch.
4 Uhr morgens, genau, oder abends, wenn ihr kommt auf das Alter drauf an, ist das noch Abend oder schon morgen. Genau, und ich lasse mir heute von euch erklären, wie schlimm es denn steht um die IT-Branche. Und genau dazu haben wir dich als Nordamerika-Korrespondenten auch eingeladen. Danke, Daniel, dass du wach geblieben bist. Weitestgehend hast du gesagt, du hast versucht, ein bisschen zu schlafen. Du darfst dann nachher schlafen. Genau, und ich würde gleich anfangen damit, erstmal so um eine Einschätzung zu fragen. Also ein bisschen der Anlass der Sendung war ja, dass wir Meldungen in den vergangenen Tagen hatten, dass, ich gucke jetzt, ob ich es hinkriege, Facebook oder Meta, also die Facebook-Mutter, 11.000 Leute entlässt, Amazon 10.000. Natürlich Twitter auch. Twitter ist ein bisschen eine andere Situation. Ich weiß nicht, ob Google noch kommt. Auf jeden Fall ziemlich große Kündigungswellen. Und ja, ist das jetzt überhaupt eine Krise? Ist das nur so ein Eindruck oder wie siehst du das, Daniel?
Naja, also ich glaube, wo die wirkliche Krise ist, ist bei den Startups, beim Venture Capital, dem Wagniskapital. Das ist unter anderem, insbesondere dadurch bedingt, dass einfach die Zinsen steigen. Damit ist Geld nicht mehr so billig. Damit haben die Wagniskapitalgeber, die Venture Capitalists nicht mehr so viel Geld, dass sie da ausschütten können und sind sie sehr viel wählerischer geworden. Und das Volumen des Venture Capitals ist also deutlich zurückgegangen. Das Zweite, wo die große Krise ist, ist bei den Firmen, die schon etwas weiter sind, die an die Börse drängen. Da war in den letzten 2 Jahren ganz besonders beliebt die sogenannten Special Acquisition Corporations, also Mantelfirmen, SPAC, Special Purpose Acquisition Company, so Mantelfirmen, die eigentlich keinen eigenen Betrieb hatten, die sind an die Börse gegangen, damit mussten sie relativ wenig offenlegen, weil sie ja nichts gemacht haben. Das Einzige, was sie gemacht haben, war Geld eingesammelt von Anlegern, mit dem Versprechen, ich weiß noch nicht genau, was ich mit deinem Geld machen werde, aber ich bin prominent oder ich habe in der Vergangenheit gut investiert oder ich bin einfach schön, gib mir dein Geld, ich behalte mir einen Teil davon, den Rest werde ich in irgendwas investieren, wo ich noch nicht weiß, was es ist, aber ganz sicher werden wir beide damit reich. Also so quasi, gib mir Geld für eine Idee, die ich noch nicht hatte. Und dieses Geld mussten diese Firmen üblicherweise innerhalb von 2 Jahren ausgeben. Und da gab es aber viele solche Special Purpose Acquisition Companies und die haben sich dann gerauft, um die Firmen, die vor kurzem noch Startups waren, aber jetzt schon an die Börse drängen. Und das SPAC, das das meiste geboten hat, hat dann diese Firma gekauft und auf diesem Wege schneller an die Börse gebracht. Das ist auch versiegt. Also diese Geldquelle, Firmen weiterzuentwickeln, ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die meisten dieser SPAC waren auch nicht rasend erfolgreich. Ein berühmtes Beispiel, Virgin Galactic, also dieses Raumfahrtunternehmen, ist eines derer, die so ein SPAC an die Börse gegangen sind. War nicht wirklich ein schlaues Investment, muss man sagen.
Trump nicht auch so eins, muss ich gerade fragen.
Die versuchen das, ja. Da haben wir auch ein paar Artikel dazu. Ja. Also Trumps Social Network, da gibt es ein eigenes SPAC, das ist das Trump Social Network kaufen soll. Das ist aber selber in der Krise. Die haben auch möglicherweise Vorschriften verletzt, weil sie schon vorher gewusst haben, was sie mit dem Geld machen wollen, das aber nicht offengelegt haben und so weiter. Also das ich glaube nicht, dass das so bald was wird. Was aber die großen Schlagzeilen macht, das sind die großen Kündigungen bei den großen Unternehmen. Wie Meta zum Beispiel und Lyft und Stripe, Zahlungsdiensteanbieter und so weiter. Und der Hintergrund, das hat mehrere Gründe. Aber einer der Gründe ist, dass diese Firmen in den letzten Jahren ganz viele Leute eingestellt haben. Also die Mitarbeiterzahlen sind rapide gewachsen. Ich habe mir angeschaut, die letzten paar Jahre in Facebook sind so, oder Meta jetzt, Meta-Plattform, so zwischen 20% und 40% pro Jahr sind deren Mitarbeiterzahlen gestiegen. Warum haben die das gemacht? Das haben wir erstens, weil sie es konnten, weil sie also jede Menge Geld haben. Zweitens, weil die Fachkräfte im IT-Bereich Mangelware waren. Das klingt ein bisschen widersinnig, aber wenn man das als von einer Wettbewerbsposition her betrachtet, dann ist den Experten, den ich einstelle, den kannst du nicht einstellen. Mhm. Weil den habe ich jetzt. Ja? Mhm. Und so haben die alle versucht, auf Teufel komm raus, Leute einzustellen, sei es direkt am Arbeitsmarkt, Jobannoncen, Jobbörsen und so weiter, oder indem sie einfach andere Firmen übernommen haben, die schon Mitarbeiter hatten. Ja, gleich mit den Mitarbeiter gekauft. Genau. Und das Produkt, das die Firma hatte, wahrscheinlich eingestellt. Und so haben sie also große Mitarbeiterstämme angehäuft. Und das, sobald jetzt einer beginnt, Mitarbeiter abzubauen, weil er draufkommt, er hat für die eigentlich keine Arbeit und die kosten ihn nur Geld und sitzen im Weg herum, dann ist das ein Signal an alle anderen, sie können die jetzt auch verkaufen, weil der andere, der jetzt begonnen hat, Mitarbeiter zu kündigen, wird meine Mitarbeiter, denen ich jetzt kündige, nicht einstellen. Damit gebe ich diesen Wettbewerbsvorteil nicht aus der Hand und kann die Kosten senken. Und so entsteht so eine plötzliche Welle an Kündigungen. Das ist nicht die ganze Geschichte, aber das ist ein Grund dafür. Ja.
Eva nickt. Möchtest du gleich was zu sagen?
Genau, das ist sicherlich ein großer Teil, aber wir haben ja auch noch andere Gründe, dass es einfach teilweise eben auch nicht läuft. Ne? Also, dass die Produkte nicht mehr in der Form laufen, wie das früher vielleicht mal war. Also, Zugpferde nicht mehr so da sind, Neuorientierung da ist. Also, das Geld wird auch knapp. Es wird auch mehr Geld ausgegeben an anderen Stellen, als eingenommen wird. Und im Fall von Meta setzt halt Mark Zuckerberg auf das Metaverse und buttert da rein ohne Ende. Da kommt aber halt noch überhaupt nichts raus.
Das ist richtig. Außerdem haben die ja auch, leiden diese Firmen auch unter Inflation. Also die Energie wird teurer, rundherum fast alles wird teurer. Und gleichzeitig sinken die Werbeeinnahmen, weil eben große Inflation ist, weil Verbraucher sparen. Damit haben die viele Unternehmen weniger Interesse zu werben, weil ich kann das Produkt zwar dir bewerben, wenn du aber das Geld nicht hast, es zu kaufen, kann meine Werbung noch so gut sein, du wirst es nicht kaufen. Also so sinken die Einnahmen. Geld war, wie ich schon vorher gesagt habe, Geld war lange Zeit extrem billig. Damit haben also auch die großen Unternehmen gerne große Kredite aufgenommen, um alle möglichen neuen Projekte zu entwickeln. Jetzt kostet das mehr, damit steigt das Risiko. Was ist, wenn dieses Projekt nicht schief geht? Dann muss ich sonst so viel Zinsen für diesen Kredit zahlen. Also stelle ich das Projekt ein, damit brauche ich diese Mitarbeiter nicht mehr, die in dem Projekt gearbeitet haben. Ja, außerdem, wenn ich irgendein Randprojekt mir da ausdenke, auch wenn es toll ist, aber die Kunden am Ende nicht bereit sind, das zu bezahlen oder das Geld dafür nicht haben, um diesen Dienst zu abonnieren, einfach weil alle anderen Sachen im Leben so viel teurer geworden sind, von der Milch bis zur Heizung, dann brauche ich das Produkt nicht entwickeln, weil es wahrscheinlich nie einen Gewinn machen wird.
Also können wir quasi kurz zusammenfassen, dass die Inflation schon so eine Grundursache ist, aber nicht so direkt im Sinne von, weil das Geld teurer wird, müssen die Leute entlassen, sondern über diese Umwege. Also die einen können weniger Produkte verkaufen, die anderen kriegen weniger Geld rein, weil halt, um die Inflation zu bekämpfen, Geld teurer gemacht wird, jetzt mal grob zusammengefasst. Ne? Die Zentralbanken machen Geld teurer, dadurch fällt es auch weg. Also das wäre schon eine Grundursache. Die eine Frage, die mir noch offen geblieben ist nach deinen Ausführungen, Daniel, war, wer hat denn diesen Anfang gemacht, von dem du gesagt hast, das war schon im Prinzip Facebook dann, oder? Also ich würde jetzt mal Twitter immer rausnehmen, das können wir gleich nochmal besprechen,
aber ja,
die Situation ist ein bisschen anders.
Ja, Twitter, das ist nicht rational, was da abgeht. Ja. Aber wer damit angefangen hat, naja, es waren schon einige kleinere Firmen, die damit, also kleinere jetzt im Vergleich zur Meta-Plattform, die damit angefangen haben, da gibt es lange Listen von Startups und von Salesforce und also das ist sowas, was sich langsam hochschaukelt. Und dann muss man sich in dieser Situation auch versuchen, sich hineinzuversetzen in die Top-Manager dieser Konzerne. Also die haben einen Verwaltungsrat, der ihnen über die Schulter schaut, vielleicht beim Mr. Zuckerberg nicht so streng, aber bei anderen Firmen strenger. Und sie müssen sich also ihre Entscheidungen gegenüber dem Verwaltungsrat verantworten. Sie müssen ihre Entscheidungen gegenüber ihren gewissen großen Anlegern oder Kreditgebern, je nachdem, verantworten und auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern verantworten. Und dann beginnt das habe ich beobachtet, ein sehr spannendes Phänomen, dass so mehrere Unternehmen erstaunlich gleich viel Prozent ihrer Mitarbeiter abbauen. Also das waren bei ganz vielen, bei mehreren Unternehmen, habe ich jetzt gesehen, so zwischen 12% und 16%. Ja, so ungefähr ein Zehntel rauf oder runter der Belegschaft. Und das, glaube ich, ist nicht bedingt durch irgendeine akribische Berechnung der Personalabteilung zu sagen, aha, hier und da haben wir jetzt zu viele Leute, sondern die schauen, was haben die anderen Manager gemacht? Was ist jetzt branchenüblich? Weil wenn ich der Manager bin und bin verunsichert, was mache ich jetzt, kann mir kaum jemand einen Vorwurf machen, wenn ich das mache, was die anderen auch machen. Ja, weil dann schwimme ich da im Trend mit und dann kann nachher keiner sagen, du warst der Einzige und der das anders gemacht hat und deswegen war es deine schlechte, und die Entscheidung war dann vielleicht nicht ideal und das war jetzt deine Schuld, weil du hast das anders gemacht. Also da gibt es relativ wenige Manager, die wirklich sich trauen, gegen den Trend zu arbeiten. Also einer, der jetzt nicht mehr bei Amazon ist, aber das war Jeff Bezos. Der hat jahrelang die Anleger mal gesagt, er muss mehr Geld verdienen und er hat gesagt, nein, ich das braucht Wachstum und irgendwann im St. Nimmerlein machen wir dann Gewinn. Ja, das haben ihm, und das also ist ja irre erfolgreich, Amazon. Ja, aber das war eine Ausnahme unter den Managern und war auch relativ lange dort im Amt. Die meisten Manager sind ja nicht so lange. Also ich glaube, hier gibt es schon diesen quasi Klassendruck, wie heißt das?
Gruppenzwang.
Gruppenzwang, danke. Genau. Gruppenzwang, das so zu machen wie die anderen auch. Ja, und so kommen dann erstaunlich ähnliche Prozentzahlen der Belegschaft zusammen. Aber wenn man jetzt hört, die haben jetzt 13% der Belegschaft abgebaut, dann ist das vielleicht nur ein Rückschritt zu der Belegschaft, die sie vor einem halben Jahr oder vor eineinhalb Jahren hatten. Ja, nicht bei allen diesen Firmen, aber bei vielen Firmen ist das also in der Gesamtsumme nicht so tragisch. Für wen es tragisch ist, das sind die neuen Mitarbeiter. Also das sind einerseits die nach einem langen Einwanderungsverfahren über ein Visum als Fachkraft da einen Job bekommen haben. Plötzlich ist der Job weg, damit ist auch das Visum weg. Mhm. Ja, die haben hier ihre Zuhause, wo sie herkommen, alles aufgelöst, haben viel Geld gezahlt für einen Umzug und plötzlich stehen sie davor, wieder rausgeschmissen zu werden. Für die ist das ganz schlimm. Ja. Mitarbeiterinnen, die schwanger sind. Mitarbeiter, die gerade umgezogen sind, entweder hin zum Job oder weil man ihnen gesagt hat, ab sofort ist alles Homeoffice, weg von der Firmenzentrale, irgendwo aufs Land. Und dann heißt es, also das sind für dieses besonders mühsam.
Wobei man dazu, also du hast natürlich völlig recht, ich wollte dazu sagen, also erstens musste ich vorhin grinsen bei diesen Managern, weil das halt alles genau das Gegenteil ist von dem, was halt Elon Musk bei Twitter macht, um ihn immer mal wieder hier zu erwähnen. Aber das, was du gerade sagst, also eine Sache, worauf man ja hinweisen muss, ist, dass es ja zumindest in Kalifornien, wo viel davon passiert, also vielleicht nicht mit Europa vergleichbar, aber für US-amerikanische Verhältnisse relativ starke Arbeitnehmerschutzrechte gibt. Also zum Beispiel, dass die halt also anders als bei Twitter, wo die teilweise gekündigt wurden und gesagt wurden, ihr kriegt jetzt gar nichts mehr, kriegen die halt noch für ein paar Monate Geld, können sich suchen und sowas. Das ist halt. Ich hatte eher gedacht, dass es vielleicht auch schwierig ist, weil es jetzt natürlich in der Situation schwer ist, einen neuen Job zu finden, wenn alle abbauen. Ne, weil das hast du ja vorhin erklärt, dass die alle.
Ja, also ich denke, es wird schwierig sein, einen Job zu finden, der vielleicht genauso gut ist. Was das Gehalt angeht, was die Nebenleistungen des Arbeitgebers angeht. Aber ich denke, die, die wirklich da IT-Experten sind. Also es gibt ja zum Beispiel jede Menge offene Jobs, wenn ich schaue beim FBI oder bei der Polizei und ähnlichen Einrichtungen, die enorme Probleme mit der Rekrutierung hat, weil einfach ein staatliches Gehalt mit den Gehältern, die Silicon Valley zahlt, nicht mithalten kann. Mhm. Ja? Also ich habe da mit einem FBI-Manager mich unterhalten und also ganz schwierig für die Leute zu finden, die für das FBI A arbeiten wollen und B arbeiten können. Warum? Die machen nämlich beim FBI immer so Tests auf Marihuana und so weiter. Mhm. Und das also in gewissen Kreisen doch recht beliebt ist. Und wenn der Test positiv ausfällt, dann stellen sie dich nicht ein. Also auch wenn du da vor einer Woche vielleicht was geraucht hast, dann kriegst du den Job nicht. Mhm. Das ist ein echtes Problem für das FBI. Bisher war es für die, die sich beworben haben, kein Problem, weil die haben nebenan vom doppelten Gehalt einen Job bekommen. Mhm. Also jetzt haben vielleicht diese staatlichen Einrichtungen, die dringend Leute brauchen, die wissen, wie man IT-Verbrechen aufklärt, forensische Buchhaltung, wie man Unterhaltungen von Verdächtigen nachvollziehen kann in IT-Systemen, Dokumente findet und so weiter.
Werden die Tests dann jetzt nicht mehr gemacht oder werden sie gefälscht?
Das ist eine gute Frage, aber jedenfalls haben sie ein größeres Pool, aus dem sie auswählen können und es sind halt kleinere Unternehmen jetzt, die eine bessere Chance haben, Leute zu finden.
Also ich hatte ja, also meine Eingangsfrage war auch, also du hast es ja gesagt, dass teilweise die großen Unternehmen jetzt vielleicht nur bei der Mitarbeiterzahl um ein paar Monate zurückgehen, also wie Meta zum Beispiel, da hatte ich das auch gehört. Und da war die Frage, ob das überhaupt jetzt eine Krise ist. Also das ist jetzt vielleicht nicht so klar die Antwort, aber so ein bisschen, da wollte ich jetzt auch mal Eva fragen, weil du hast da einen Artikel, ich glaube, verantwortet, nicht geschrieben, wo es halt ein bisschen darum geht, dass es, also die Hintergründe schon so ein bisschen größer sind. Also wenn man jetzt auf das guckt, was man bei börsennotierten Unternehmen gucken kann, das ist der Aktienkurs. Ne? Also da sieht es schon krasser aus, oder?
Auch nicht so schön aus, genau. Ja. Also zumindest bei den meisten sieht es nicht so gut aus. Und da kommt halt rein, dass sicherlich die Mitarbeiterproblematik die eine ist, aber die hohe Inflation, ähnliches, nochmal weitere Probleme sind. Und dass es halt auch nicht mehr so läuft, ist, glaube ich, was. Also auch in diesem Artikel, den ich genau nicht selber geschrieben habe, sondern ein sehr kompetenter Kollege, der sich besser mit der Börse auskennt, schreibt er zum Beispiel so Zugpferde wie das iPhone. Das ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt es ist, aber 15 Jahre alt oder ähnliches. Und es kommt halt nicht so richtig was nach im Moment. Also wenn man sich Facebook anschaut, ich glaube, fast Meta verdient immer noch am besten mit Facebook, aber die Nutzerzahlen sind halt eher so im Sinkflug. Man hört ja immer, ne, so Boomer unterwegs, die bleiben da noch und die sterben auch nicht morgen weg, aber die Kids kommen da halt nicht mehr hinterher, sondern die sind bei TikTok und vielleicht noch bei Instagram, aber da verändert sich was und Facebook, Meta muss schauen, wo sie da hinterherkommen. Und da ist eben das Metaverse so die große Hoffnung, dass das bald zum neuen Geldschwein wird.
Und es ist natürlich auch so, dass es nicht einfach eine quasi Entwicklung ist, die irgendwann kommen würde. Also beim Facebook war diese Geschichte mit dieser Apple, also dass Apple die Werbung einschränkt. Ich sage es jetzt mal grob zusammen. Also den Datenschutz erhöht und Facebook kann weniger teure Werbung auf iPhones verkaufen, grob zusammengefasst, aber es ist tatsächlich so, dass sich das im Geschäft ausdrückt. Und das ist halt eine bewusste Entscheidung, die Apple getroffen hat und auf die Facebook keine Antwort quasi eingefallen ist, oder? Also das.
Ja, sie haben lange versucht, es zu verhindern, aber sie haben es nicht geschafft, genau. Ich glaube, dass dieses wegfallende Werbegeschäft, also auch gerade so Probleme mit personalisierter Werbung, auch sich da wirklich abzeichnet, dass man das spürt. Und da kommt dann auch wieder dazu, die jungen Leute wandern weg und wo wird Werbung geschaltet? Die wird auch nicht mehr unbedingt bei Facebook geschaltet, unabhängig von Inflation oder irgendwas, sondern da passiert halt auch was Neues, da kommen Influencer, Creator, die Produkte direkt bewerben, also da zieht so ein ganzer neuer Markt auf, der dieses Kerngeschäft Werbung, was es ja schon war, auch einfach abzieht. Also auch Google hat da sicherlich einen Teil zu kämpfen mit, herkommen, aber ich habe mir, glaube ich, sogar mal rausgeschrieben noch, weil Google, redet ihr ruhig mal ja, weiter, ja, ich fand nämlich ganz spannend, dass bei, bei Amazon war das, ist es aber zum Beispiel das Cloud-Geschäft, was total einbricht, völlig andere Nummer, also um nochmal so aufzuspalten, dass wir verschiedene Sachen haben, bei Microsoft sind die Erlöse aus der Cloud-Sparte am stärksten. Ja. Also sehen wir, wo es vielleicht hingewandert ist. Ne? Aber
also ich hatte auch, es war ein Forenkommentar in dem Artikel, wo es dazu hieß, dass es relativ klar ist, glaube ich. Ich finde es jetzt aber nicht mehr, weil die die Werbeeinnahmen wegfallen und dass die Konzerne, die da besonders stark drauf angewiesen sind, also das war der Kommentar schon nicht mehr. Der Kommentar hat das als Antwort gemacht, natürlich. Also ich könnte jetzt in dieser einen Liste, wenn man die Aktienkurse anguckt, am stärksten ist der Rückgang tatsächlich bei Meta. Also da haben wir jetzt in diesem Artikel, das ist Ende Oktober, 76% Einbruch. Das ist natürlich...
Ja gut, aber da muss man auch sagen, dass die Meta-Aktie zu halten nur darauf beruht, dass man später einen anderen findet, der es einem teurer abkauft.
Ja.
Also es ist ja, bei Meta zahlt ja keine Dividende an die Aktionäre. Also viele dieser IT, großen IT-Konzerne zahlen keine Dividende. Und für die allermeisten Anleger ist es aussichtslos, so viele Aktien zu kaufen, um dann Einfluss auf das Unternehmen zu haben. Es ist ja niemand da, der jetzt Alphabet oder Meta übernehmen möchte oder dort sich einen Aufsichtsratsposten kauft, indem er plötzlich 10% des Unternehmens besitzt. Das kann sich ja kaum jemand leisten. Also diese vielen Anleger, die da investieren, das Einzige, was sie haben, ist die Spekulation, dass es morgen jemand anderem mit teurer abkauft oder in 3 Jahren. Ja? Aber das ist bei Aktien, die Dividende zahlen, anders. Also insofern ist ja die Frage, was ist die Facebook Meta-Aktie überhaupt wert? Ja, und dazu, da kommt jetzt eben die starke Inflation, wodurch die Zinsen hoch sind und damit sie viele dieser Aktien sind auf Kredit gekauft, was zum Teil auch steuerliche Ursachen gerade in den USA hat, aber alle möglichen Ursachen, Leute, die halt glauben, dass die Aktie jetzt morgen doppelt so viel wert ist, nehmen sich heute einen Kredit auf, damit sie 10-mal so viel Aktien kaufen können, wie sie eigentlich Geld haben, um sie dann morgen zum 20-fachen zu verkaufen, dann zahlen sie den Kredit zurück. So, das ist so die Idee dahinter. Wenn aber jetzt die Zinsen steigen, dann wird das sehr riskant, dann wird die Differenz, die man erwirtschaften muss, durch tatsächlich steigende Kurse immer höher, damit verkauft man seine Position. Und wenn dann viele ihre Positionen verkaufen, dann sinkt der Kurs. Ja? Wo es wirklich Auswirkungen hat, die sinkende Aktienkurse wirken sich ja direkt auf das Unternehmen nicht so aus. Sie wirken sich dort aus, wo das Unternehmen eigene Aktien als Währung einsetzt. Und das ist was im Silicon Valley, in der IT-Branche sehr verbreitet ist, dass Mitarbeiter, die bekommen schon ein Gehalt, aber dann bekommen sie auch noch Aktienzuteilungen oder Optionen für Aktien. Und desto mehr diese Aktien wert sind, desto quasi höher ist das Einkommen, das diese Mitarbeiter haben, weil sie eben diese tollen Aktien dann jedes Jahr bekommen oder in anderen regelmäßigen Abständen. Desto weniger die Aktien wert sind, desto weniger hat der Mitarbeiter dann am Ende des Jahres. Das Zweite ist, wo Aktienkurse wichtig sind für das Unternehmen, ist, wenn ein Unternehmen mit eigenen Aktien ein anderes Unternehmen übernehmen möchte. Also Unternehmen A will Unternehmen B kaufen, das kostet $1 Milliarde. Aber sie sagen, na schau, ich gebe dir 100 Millionen in bar und 1 Milliarde in eigenen Aktien. Damit kriegst du eigentlich 1,1 Milliarden. Wenn aber jetzt der Aktienkurs fällt, muss man immer mehr Aktien dort hintragen bei dem Einkauf. Und das verwässert dann die Anteile der bestehenden Aktionäre. Was dann auch wieder dazu führt, dass vielleicht der Aktienkurs nicht so hoch ist, wenn mein Anteil am Unternehmen mit der Zeit immer geringer wird.
Ja. Das zeigt natürlich, dass es auf jeden Fall komplizierter ist, als quasi einfach nur die Zahlen zu vergleichen. Aber die Zahl, du hast ja gesagt, dass zum Beispiel das mit der Dividende halt ähnlich ist bei den Unternehmen. Also das heißt, grob kann man schon vergleichen. Und was Eva ja auch gesagt hat, ist, also man kann ja Sachen sagen. Also Meta hat halt diese großen Probleme mit den Werbeeinnahmen, die wegfallen, und dass die Hauptplattform also verliert, also einfach nicht mehr so wichtig ist.
Man kann ja in die Quartalsberichte schauen. Genau. Ne? Also es müssen ja immer Quartalsberichte veröffentlicht werden, in denen dann steht, wofür sie was ausgeben, was sie einnehmen. Und da sieht man halt, dass es nicht so rund läuft.
Für Facebook ist der Markt auch im Wesentlichen, also der US-Markt, gesättigt. Die können zwar sicher noch, theoretisch könnten sie noch viele Kunden in Asien und Afrika finden, aber mit diesen machen sie praktisch keine Werbeeinnahmen, schon vorher nicht, also auch schon vor so 3 Jahren nicht. Ja, das sind wirklich Brotkrumen. Die brechen das auch heraus in den Quartals. Das ist wirklich interessant, wie viel Geld die pro Kunde und Quartal machen. Ist in den USA, also Nordamerika, USA und Kanada enorm hoch. Dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwo Europa und dann kommt der Rest kann man eigentlich, also das sind Rundungsfälle. Und insofern, wenn aber die USA und Kanada haben halt nur so viele Einwohner, wenn die dann schon zu 90% auf Facebook sind, dann ist ja ein Ende Fahnenstange. Ja, dann kann es nur noch bergab
gehen. Also das heißt natürlich, dass jetzt für den, der, also für Meta als die Plattform, die da jetzt ganz, ich sage jetzt mal oben oder ganz unten, je nachdem, wie rum man die Liste hat, steht, weil sie den höchsten Aktienrückgang haben, weil sie halt wirklich also verlieren, auch also bei den Einnahmen sieht man es ja auch wenn es nicht ganz so krass ist, aber es geht zurück, dass diese Wette von Zuckerberg auf das Metaverse also tatsächlich nötig ist. Ob sie jetzt aufs Metaverse sein muss, das wäre eine andere Sendung, aber sie brauchen eine Alternative, um wieder zu gewinnen, sage ich jetzt mal grob, oder wieder dahin zu kommen, wo sie am 9.7. oder das ist Amerika vielleicht,
7.9. Also sie machen immer noch Gewinn im Übrigen. Genau, das dürfen wir auch nicht vergessen, da das ist jetzt nur ein bisschen weniger
aber Gewinn als um die Sache von Daniel noch zu sagen, also Meta, und ich habe hier mal diese Tabelle vor mir, war halt vor einem Jahr dann 1 Billion wert. Jetzt sind es noch 236 Milliarden, wobei ich weiß, da kommen immer noch so extra Aktien dazu. Ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber im Bereich von 236 Milliarden ist es halt so viel, dass Elon Musk jetzt nicht mehr, aber es gibt Leute, die könnten tatsächlich sagen, wir kaufen das. Und auch wenn das nach einer total verrückten, bekloppten Idee klingt, nach diesem Jahr wissen wir, es kann trotzdem total verrückte, bekloppte Leute geben, die das machen würden. also das heißt, es ist hier, also der Marktwert oder der, doch ist der Marktwert, ne? Der Gesamtwert der Aktien ist im Bereich von, es gibt Leute, die das sammeln könnten, so rum. Die haben das ja nicht auf dem Konto, das wissen wir inzwischen auch alles, aber es ist nicht mehr so komplett außer
also Dings, das ist, da spielt natürlich auch eine gewisse, wie sagen, diese Börsenkapitalisierung natürlich immer super. Da nehme ich die Anzahl meiner Aktien, ich habe jetzt 1000 Aktien und jede Aktie ist 1000 Euro wert, habe ich 1 Million Börsenkapitalisierung. Also kann man das natürlich hochrechnen, dann kommt man auch mit den Aktien von Meta Platforms kommt man da irgendwie 1 Milliarde Dollar. Aber wenn man jetzt beginnt, diese Aktien zu verkaufen, also man hätte ja nie diese Milliarde, eine Billion. Also diese 1 Billion hätte man ja nie bekommen.
Ja, klar.
Wenn man jetzt beginnt, diese Aktien Stück für Stück zu verkaufen, kommt am Ende nie 1 Billion heraus. Insofern, das sind schon nette Spielsummen und die sagen schon auch was aus, aber sie spiegeln nicht wirklich den realen Marktwert des Unternehmens nicht, spiegeln sie nicht wirklich wider. Man findet niemanden, der also da 1 Billion Dollar gezahlt hätte.
Also wir wollten das ja sowieso nicht, also wir wissen nicht, ob jemand zuguckt, der das jetzt kaufen könnte, bei Elon Musk weiß man nicht, wo der sich so rumtreibt, aber dann lasst uns nochmal gucken, also gibt es denn noch andere Gründe, also eine Sache, die wir auch im Forum wurde die erwähnt und jetzt auch, also die Corona-Krise, Corona-Pandemie ist ja, das ist auch wieder eine eigene Sendung, ist ja gefühlt vorbei. Also natürlich passiert da immer noch ganz viel und wir wissen, dass immer noch viele Leute sterben damit und dass wir noch nicht wissen, was da in China kommt und so, alles klar. Aber im Großen und Ganzen ist das Krasseste mit Einschränkungen, Leute müssen zu Hause bleiben, dürfen nicht ins Büro kommen oder sowas, das ist weitgehend vorbei. Hat denn das auch Einfluss auf diese Sache? Also ist das jetzt auch eine Marktkorrektur nach diesen, ich sage jetzt mal, komischen Jahren? Eva nickt schon, fällt dir was ein?
Ich glaube, das hast du gesagt. Du hast es im Grunde auch schon zusammengefasst. Es ist eine Marktkorrektur. Sie haben gedacht, es geht halt immer so weiter, es geht nicht immer so weiter.
Also wo es sich auswirkt, ist wieder bei den Arbeitsverhältnissen.
Ja.
Also viele dieser Unternehmen haben während der Pandemie, also diese IT-Unternehmen, die haben zwar einerseits diese ganz nette Arbeitsbedingungen, was eine Wäscherei gibt und Massagen und gratis Mittagessen und so weiter. Andererseits gibt es dort auch sehr, sehr strenge Überprüfungen der Mitarbeiter. So, was haben die jetzt geleistet? So regelmäßig, ja. Oder was glaubt man, was sie geleistet haben? Und die wurden oft während der Pandemie ausgesetzt oder dann die Konsequenzen daraus nicht gezogen. Selbst wenn man diese Bewertungen gemacht hat, wurden dann also die Leute nicht unbedingt rausgeschmissen wie normalerweise. Normalerweise schauen sich die halt Bewertungen an und schmeißen einen bestimmten Anteil der Leute raus. Und während der Pandemie hat man, während diesen Einschränkungen der Pandemie, haben die oft gesagt, na ja, das lässt sich jetzt schlecht bewerten. Und es ist uns für uns auch schwierig, neue Leute einzustellen. Also wir fahren jetzt das einmal so weiter und setzen nicht unbedingt so viel Konsequenzen, schmeißen nicht so viele Leute raus. Da wird jetzt auch eben einiges nachgeholt. Ja, und die gibt es jetzt wieder in vollem Umfang, diese regelmäßigen Bewertungen. Also das ist definitiv eine Auswirkung. Was man eben auch sieht, ist, dass wenn Inflation steigt, dann kaufen viele Leute sagen wir, mehr langfristige Güter. Also ich habe mir auch einen neuen Geschirrspüler bestellt, ja, weil ich davon ausgehe, dass der in 2 Jahren also sonst so viel teurer sein wird. Ja. Und dann habe ich natürlich, also viele Haushalte haben dann weniger Geld für irgendwelche Abos oder irgendwelche anderen Ausgaben. Da verschieben sich also Haushaltsbudgets einfach.
Ja. Mhm. Unser Geschirrspüler ist gerade nach einem Jahr kaputt gegangen.
Das ist kein Scheiß. Es tut mir leid.
Ja, genau, also das, jetzt bin ich gerade raus, ich hatte mir gerade...
Da verschieben sich Haushaltsbudgets und vor allem verschieben sie sich zu dringend bedürftigen, wenn man jetzt Babywindeln braucht oder Butter, dann ist vielleicht das nächste Software-Abo nicht so wichtig oder das nächste Netflix-Abo. Ja.
Und also eine Sache, die ich natürlich hatte, die als Grund auch ist, dass viele Unternehmen, die halt sehr, sehr krass verdient haben an Software oder Hardware, die sie in der Krise verkaufen konnten, also Laptops Beispiel oder Software für Videokonferenzen oder sowas, dass die halt jetzt nicht mehr so viel verdienen, dann auch zurückfahren müssen und das natürlich auch so eine Spirale in Gang setzen kann. Jetzt wollte ich auch ein bisschen auf Fragen eingehen. Wir hatten ja eine, die hat ergänzt dazu mehrmals gestellt. Könnte denn jetzt nicht Europa profitieren? Wie seht ihr das? Ich weiß auch, dass als ich gestern die Sendung vorbereitet habe, hatte ich dann noch eine Meldung, der Fachkräftemangel, IT-Fachkräftemangel in Deutschland ist weiterhin total schlimm und krass und das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem, was wir hatten. Also wie seht ihr denn das?
Eva, ja, wie schnell kriegen die ein Visum?
Sag mal Eva. Genau. Ich sag trotzdem mal Eva, lass mal Eva was sagen.
Alles gut. welche Unternehmen haben wir denn, die diese IT-Fachkräfte tatsächlich brauchen? Also natürlich ist das vielleicht eine Chance und es wäre schön, aber dann muss man halt ganz, ganz konkret im Einzelnen gucken. Also wenn sich jetzt jemand, ich weiß es nicht, mit Meta beschäftigt, mit dem Metaverse, dann müsste er hier erstmal ein Unternehmen finden, was eine ähnliche Dienstleistung anbietet, wo er dann wirklich unterkommen kann vielleicht. Aber natürlich, es gibt sicherlich auch ein paar Webentwickler, genau, die Leute müssen herkommen wollen, aber bestimmt gibt es ein paar Webentwickler und Ähnliches, die man abgreifen könnte.
Daniel, jetzt.
Du hast das ich meine, es, also die erste Frage ist, wie schnell kann ein mittelständisches deutsches Unternehmen ein Visum für jemanden erwirken, der gestern von Twitter gefeuert wurde? Mhm. Wie lange dauert das? Ja. Dass diese Person über, also den muss man erstmal finden, aber angenommen, wir finden den gleich. Ja. Wie schnell bekommt er ein Visum und wie schnell bekommt er einen Arbeitsplatz in einer anderen amerikanischen Stadt?
Ja? Man also muss
das
natürlich
ist schon mal eine ganz bürokratische
Hürde. Genau, also eine Sache muss man aber schon ansprechen, also bei Twitter weiß ich es auf jeden Fall, aber bei anderen Unternehmen auch, die entlassen ja nicht nur Leute im Silicon Valley, sondern wenn Facebook so und so, hat er ja auch weltweit Angestellte, also wenn da gekündigt wird, werden auch tatsächlich Leute in Europa ihren Job verlieren und können dann suchen, also das heißt, die die Aussage wäre, dass es für die vielleicht ein bisschen besser aussieht. Das wäre jetzt mal unsere Einschätzung, aber es ist tatsächlich...
Ja. Ich kann da kurz mal einhaken. Also ja, bei Twitter ist es sogar ziemlich lustig. Die haben 84 offene Stellen gerade weltweit ausgeschrieben. Also die stellen auch noch ein anscheinend. Oder es sind irgendwelche Artefakte, diese Stellenausschreibung. Ich habe auch schon angefragt, ob es eigentlich in Deutschland noch Mitarbeiter gibt bei Twitter, weil die hatten mein Büro in Hamburg und Berlin. Hamburg ist, glaube ich, ziemlich sicher dicht. In Berlin gibt es noch eine Adresse, aber ich weiß auch nicht so richtig. Also ich habe noch einen Kontakt, aber ob es wirklich noch mehrere Leute gibt, ich bin gespannt. Facebook, Meta habe ich auch angefragt, wie viele Leute da eigentlich in Deutschland arbeiten und ob welche betroffen sind. Habe aber als Antwort bekommen, dass nichts gesagt wird, außer dem Statement von Zuckerberg. Aber das frage ich mich wirklich auch, wie viele sind hier? Ich weiß von gerade letzter Woche, dass zum Beispiel TikTok deutlich mehr als 100 Mitarbeiter in Deutschland hat.
Ja, das zeigt aber natürlich auch,
dass die trifft übrigens ja auch nichts, ne?
Genau, aber das zeigt natürlich auch, dass in absoluten Zahlen das eben doch nochmal was anderes ist. Aber ergänzt dazu weist auch gerade darauf hin, also das war auch in dieser, ich glaube, das war eine Bitkom-Meldung, ich bin mir nicht sicher, also wo das mit dem IT-Fachkräftemangel gesagt war. Und da ging es auch darum, dass man eher in Richtung Osten schauen sollte, als europäisches Unternehmen, das Mitarbeiter sucht, weil tatsächlich viele aus Russland flüchten, weg wollen, aus der Ukraine natürlich auch, aus Belarus auch, und dass das in absoluten Zahlen wahrscheinlich einfach, also ganz andere Level sind, wenn man sucht und da natürlich auch wirklich viele gut Ausgebildete sind, die vielleicht auch wirklich langfristig weg wollen.
Das heißt, günstiger sind.
Und günstiger und oft vielleicht schon Deutsch können, also das ist ja auch so, dass man da das eher schon gelernt hat. Und das zeigt aber wieder, dass bei den ganzen Sachen, die wir heute besprechen, dass auch wenn das manchmal auf den ersten Blick alles einförmig und sag einmal nicht so komplex wirkt, alles schon sehr komplex ist und es manchmal schon schwierig genug ist, den Überblick zu behalten über das, was passiert, geschweige denn Vorhersagen machen zu können, was da kommt. Also natürlich sind das verschiedene Sachen.
Genau. Was wir noch nicht angesprochen haben, also wir haben jetzt über die ganzen Angestellten gesprochen, die bei den Unternehmen da gefeuert wurden, aber es gibt ja auch noch Heerscharen an Werkvertragsnehmern, also an Contractors. Also wenn ich denke, bei Twitter zum Beispiel, die hatten, ich glaube, wir sagen 5.000 zusätzlich zu den eigenen Mitarbeitern noch 5.000 Contractors, die sich insbesondere mit beschäftigt haben, also Tweets anzuschauen und anstößiges Material zu entfernen. Solche Sachen und da also auch ein Riesenkahlschlag, nicht nur bei Twitter, auch bei anderen Unternehmen, die tauchen halt in der Mitarbeiterstatistik nicht auf. Ja. Aber da gibt es also auch noch viele, die jetzt, und dort, die kriegen auch nicht noch 2 oder 6 Wochen ein Gehalt bezahlt, sondern die sind morgen weg.
Und nur um das zu sagen, weil das in absoluten Zahlen zwar was anderes ist, aber bei Twitter hatte halt insgesamt 7.000 Beschäftigte, Angestellte, von denen sie die Hälfte entlassen haben. Aber diese Contractor, die du gerade sagst, 5.000 ist ja fast nochmal so viel. Also das heißt,
ich glaube, die 80% oder
genau,
so.
Genau, das ist nochmal 80% einfach nochmal. Also auch wenn der Sonderfall Twitter natürlich wirklich ein anderer ist, also ich verweise da jetzt auch immer nochmal auf die Sendung von letzter Woche, da haben wir schon viel drüber gesprochen, aber das zeigt einfach, in was für einem Umfang das ist. Und die sind tatsächlich weltweit, ne? Also so Moderierung in Indien oder ich habe in Afrika gesehen bei Twitter, halt ganz vielen afrikanischen Staaten und so, die tauchen in diesen Statistiken nicht auf, aber die können dann auch nicht einfach woanders hin wechseln. Also da ist der Markt nochmal anders. Also das ist natürlich eine andere Situation. Und wenn das Facebook, also Meta vor allem auch in dem Umfang machen würde oder auch in einem vielleicht relativ geringeren Umfang, wäre es in absoluten Zahlen natürlich auch was tatsächlich nicht ganz so hinkommt. Ich hatte noch eine Sache, weil mir war das, ich hatte das vorhin gesagt mit Google und ich habe noch geguckt bei den Meldungen. Daniel hatte das erwähnt, dass also dieser Druck, um Leute zu entlassen, von Investoren kommt. Da kann ich darauf hinweisen, weil wir hatten tatsächlich mehrere Meldungen, wie tatsächlich Leute, die vergleichsweise viele Aktien haben. Bei Meta, da war es einer, der hatte 1%. Bei Alphabet weiß ich es gerade nicht, aber auch, also das ist jetzt nicht so viel, aber so viel, dass sie sich bemüßigt fühlen, offene Briefe zu schreiben und die sagen, entlasst Leute, feuert jetzt Leute, ihr müsst euch jetzt aufs Kerngeschäft konzentrieren und das bestätigt ja das, was du sagst. Also es gibt da das Interesse der Investoren, die sagen, hier, macht das mal. Und das heißt, die Geschichte wird da wahrscheinlich damit auch nicht zu Ende sein. Also die jetzt diese, ich sage jetzt mal Kündigungswelle. Daniel hat
ja also es wäre niemand überrascht, wenn Alphabet morgen auch sonst so viel tausend Leute da ankündigt, dass sie die abbauen werden. Das wäre keine Überraschung.
Ja. Nico Ernst fragt noch, ob vielleicht die Hardwarebranche profitieren könnte. Die investieren ja kräftig, zum Beispiel Intel in Magdeburg. Ich weiß nicht, ob man es so beantworten kann, aber für mich fällt halt immer auf, dass wir auch einfach, also nur weil man in der IT-Branche arbeitet, kann man nicht in der IT-Branche wieder einen Job finden. Also das sind ja so komplett unterschiedliche Jobs, die also jetzt abgebaut werden, wo Leute entlassen werden und wo gesucht wird. Das ist auch nicht so einfach. Natürlich wird es da Leute geben, die sowohl in der Intel-Fabrik als auch bei Twitter vielleicht irgendwo gearbeitet haben, aber das müssen ja ganz spezielle Berufe sein. Also das sind ja komplett unterschiedliche Sachen, die im Kern machen, aber natürlich gibt es drumherum eine ganze Menge Sachen. Das fällt mir noch ein. Fällt euch noch was ein, wo ihr sagt, das müssen wir noch ansprechen, weil ich bin so, dass ich sage,
ich hatte noch gesehen, jemand fragte nach den AWS-Zahlen. Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Ich kann sie aber nachreichen auf jeden Fall. Und ich kann sie aber mal vielleicht nochmal für die absoluten Zahlen, ich habe mir andere nämlich rausgeschrieben, die von Meta, um nochmal, weil wir immer so, ne, dieses, was hat man da eigentlich, also die Quartalszahlen, die es von allen immer gibt, also nochmal, ne, die findet man ganz einfach, 27,7 Milliarden Umsatz, 4,4 Milliarden Gewinn immer noch, also ich finde, ne, so Krise, ja, hin und her, aber das ist immer noch eine Menge Gewinn und eine Menge Umsatz. Also muss man, finde ich, glaube ich, auch im Kopf behalten, dass wir immer noch von den Big Tech Unternehmen sprechen und erstmal nicht von irgendwie einem Unternehmen, was gerade die Hälfte der Mitarbeiter rausschmeißt und morgen pleite geht, Insolvenz anmeldet oder so.
Was mir noch einfällt als Hinweis, kann vielleicht Daniel noch was zu sagen, ist, dass es jetzt nicht irgendwie ein Anzeichen dafür ist, dass sich gerade global was verschiebt. So würde ich das jetzt nicht sehen. Also natürlich ist immer die Frage, ob, also TikTok haben wir jetzt immer mal erwähnt, ist natürlich ein chinesischer, der erste große Social-Media-Konzern aus China, der weltweit erfolgreich ist. Aber all das, was ihr begründet habt, hat jetzt nicht irgendwie im Hintergrund so von wegen, wir sehen jetzt die Anfänge von dem Ende des, ich sage jetzt mal Silicon Valley und der Verschiebung in Richtung Asien. Das würde ich jetzt...
Ich glaube, das kann schon passieren. Ja. Doch. Aber ich würde da nicht... Also ich glaube, das ist genau dieses Problem, dass das nächste große Ding halt ansteht. Also so dieses TikTok ist vielleicht auch nicht so ein großer Wechsel, aber wirklich Metaverse, Virtual Reality, da kann sich was verschieben. Da können neue Player auftauchen und die alten kommen doch nicht hinterher. Ich glaube, diese Rieseninvestitionen, und auch Apple ist da ja dabei, ne? Also erwarten wir auch die ganze Zeit auf die Brille. Und also wenn das nicht klappt, dann kann es sein, dass da einer um die Ecke kommt, den wir bisher noch nicht auf dem Schirm haben. Also ich...
Ja, hoffentlich. Also hoffentlich. Es ist ja so...
Ja.
Entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber hoffentlich kommen da neue um die Ecke, weil ja das ein erhebliches Problem, das wir haben in den IKT-Märkten seit Jahren, ist ein großer Mangel an Wettbewerb. Also wir haben ein paar große, die sich da bekriegen, aber die kleinen haben kaum noch eine Chance, groß zu werden. Wenn sie die haben, werden sie sofort weggekauft vom Markt. Warum? Weil die auch unter anderem, weil die Aktienkurse der großen Konzerne so hoch waren, die haben da 12 Aktien genommen und sich irgendein Millionen-Startup gekauft. Ja. Warum? Erstens, um diese Mitarbeiter zu bekommen und zweitens, um sich den potenziellen Konkurrenten vom Hals zu schaffen. Mhm. Deswegen gibt es auch Stimmen, die sagen, man muss den Instagram-Kauf durch Facebook rückabwickeln, weil der eigentlich nicht hätte erlaubt werden dürfen und so weiter. Also insofern sind jetzt die niedrigeren Aktienkurse der Unternehmen für den Wettbewerb wahrscheinlich langfristig gut, weil die jetzt nicht so viel Kriegskasse haben in Form eigener Aktien, dass sie sich einfach alle potenziellen Konkurrenten wegkaufen, egal ob die jetzt was geworden wären oder nicht. Ja. Und was wir gesehen haben nach der großen Immobilienpreiskrise in Nordamerika 2008, das sind also dann ganz viele Firmen daraus entstanden, die dann wirklich, aus denen wirklich was geworden ist. Und insofern besteht die Hoffnung, dass jetzt diese wirtschaftlichen Umstellungen, die wir jetzt haben, auch wieder eine neue Welle an neuen Ideen, neuen Firmen, die wirklich wachsen dürfen, nach sich ziehen wird. Das ist eine Hoffnung, die ich habe.
Das wäre ja auch, also die Mitarbeiter, die jetzt suchen und sich neuen Sachen widmen können, sind natürlich auch ein Argument, das dafür spricht, dass wenn jemand eine gute Idee hat, kann er jetzt leichter Leute finden, um die zu realisieren, als er noch wirklich stärker konkurrieren müsste. Wobei ihr das ja vorhin auch ein bisschen eingenordet habt, dass es jetzt nicht so ist, dass da eine totale Schwemme gerade ist, sondern dass es halt eine Korrektur ist, die, wie gesagt, ein paar Monate zurückgeht. Aber trotzdem ist das natürlich eine Möglichkeit.
Die Leute zu finden ist leichter, das Wagniskapital zu finden ist schwieriger.
Das ist schwieriger, genau. Aber genau, also das ist ungleich schwieriger, aber und da auch nochmal das Besondere, also während natürlich bei Facebook und sowas Leute entlassen und gekündigt werden, die jetzt vielleicht bei diesen Performance Reviews nicht so gut abgeschnitten haben oder so, jetzt mal grob ausgedrückt, entlässt Twitter ja wirklich gerade auch the brightest und die eigene Ideen haben und sich selbst äußern. Also da gibt es tatsächlich ein paar, die von denen wir vielleicht auch nochmal was hören werden, um nochmal das Thema zu bringen, auch wenn wir immer wieder darauf verwiesen haben, dass das ein Sonderfall ist. Aber er passiert ja trotzdem nicht im Nichts. Genau, weil damit würde ich sagen, haben wir eigentlich einen guten Überblick, den wir auch jetzt immer so ein bisschen mal drauf verweisen können, wenn das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen so weitergeht. Kurz der Verweis, also letzte Woche haben wir halt über Twitter geredet und da kann man sich das noch angucken. Genau. Und
ich habe die Eva vorhin unterbrochen, vielleicht...
Wolltest du noch was sagen?
Ich erinnere mich nicht mehr, welche Unterbrechung.
Dann darfst du kurz überlegen und erstmal kommt die Werbung und danach haben wir noch einen Moment. Der Sponsor.
In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hast du noch was, Eva? Das mache ich jetzt. Also ich fand es auf jeden Fall interessant und ich finde das einen guten Einblick, der das so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, einordnet, dass man so ein bisschen den Blick hat, ganz viele spannende Aspekte dafür, der nur zeigt, dass es alles viel komplizierter ist, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, auch wenn man unsere Forenkommentare dazu gelesen hat. Es ist viel komplizierter und es bleibt spannender und natürlich ein Grund, weiterhin bei Heise Online und im CT-Magazin und Heise Plus überall mitzulesen. Wir werden das berichten und einordnen weiterhin und die Heise-Show dann auch immer machen, wenn es der Anlass ist. Aber Daniel muss nicht jede Woche um 4 Uhr bei uns reingucken. Der darf jetzt erstmal schlafen. Danke dir, Daniel. Danke auch, Eva. Du musst noch nicht schlafen, kannst Mittag schlafen.
Und danke fürs Zuschauen. Also genau, allen,
danke
die zuschauen.
Fürs Zuschauen.
Vielen Dank.
Genau.
Und für die Fragen.
Genau, guckt uns an auf heise.de, überall, wo wir sind. Wir sind auch immer noch auf Mastodon, kann ich auch noch verweisen, das hatten wir letzte Woche. Die Heise Show gibt es nächste Woche wieder. Danke für euch und noch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.
Schönen Tag. Tschüss.